Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und willkommen zurück zu unseren Mandalorian Recaps. Mittlerweile sind wir bei Kapitel 11 angelangt. Nicht, dass ich wieder sage, wir sind bei Folge 3, Staffel 2, sonst kriege ich wieder einen auf den Deckel. Genau, Kapitel 11, die Thronerben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil ich spreche natürlich wieder nicht alleine, sondern an meiner Seite sind zum einen Stu. Hallo Stu.
Hallo.
Und der Dominik.
Lang lebe das Imperium.
Ja, genau. Also das gewohnte Trio ist wieder am Start. Und ich habe gerade die Folge just beendet, also quasi gefühlt 10 Minuten, bevor ich den Podcast jetzt gestartet habe. Und ich muss gestehen, ich bin begeistert.
Mhm. Ja.
Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht.
Du.
Ich fand die Folge jetzt nicht schlecht, aber ich finde, für mich ist die beste der ersten Staffel noch die erste.
Okay, das hätte ich nicht erwartet. Also für mich war die erste, also in der ersten Staffel tatsächlich die beste Folge die letzte.
Mhm.
Beziehungsweise eigentlich 7 und 8 zusammen.
Also ich habe mich falsch ausgedrückt. Die beste Folge der aktuellen Staffel war für mich ganz klar die erste.
Ach so.
Sorry.
Die allererste, dachte er jetzt.
Ja. Ach so, okay. Ja, das
da
ist,
Baby
okay, das,
Yoda kam.
Ja, okay, das verstehe ich jetzt. Ne, was mir gefallen hat, also ich meine, sie ist wirklich kurz. Wir reden hier über 35 Minuten plus Vor- und Abspann abgezogen. Also das ist wirklich nicht viel. Das kann man auch nochmal kritisieren, sollten wir auch gleich. Aber sie hat ein angenehmes Tempo und bietet echt viel Action. Und was ich irgendwie mag, ist, in der ersten Staffel hatten wir oftmals das Problem, dass ja tatsächlich so Sprünge drin waren. Von wegen Mando, Manny fliegt von Planet zu Planet und wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Und wir hatten jetzt bisher alle 3 Kapitel sind so direkt anschließend.
Mhm. Ja, das war in Staffel 1 natürlich auch schon so, aber so ein bisschen fragmentarischer, ne? Also davon ist ja Stu auch ausgegangen, dass wir diese Frog Lady nicht nochmal wiedersehen. Und das ist ja der Fall. Und mir gefällt das eigentlich auch, wenn das eher so ineinander übergeht, dann ist es eben wie so ein großer Film. Das hat ja Jon Favreau, glaube ich, auch mal gesagt, dass man die Serie theoretisch eine Staffel bingen kann, wie so einen großen Spielfilm. Ich kann aber auch schon mal vorwegnehmen, dass mir diese Folge bislang am besten gefallen hat und dass das die erste ist, die mir tatsächlich wirklich gefallen hat an dieser Staffel.
Übrigens, Regie geführt hat Bruce Dallas Howard.
Bryce.
Genau, also Bryce, die man sonst ja eher als Schauspielerin kennt, unter anderem aus Jurassic World und The Help. Und die hier, ich glaube, sie hat vorher mal so Segmente und so Miniserienkram und Dokumentationen gedreht, aber hier so 2 Folgen tatsächlich.
Ja, die 4. Folge der ersten Staffel hat sie auch inszeniert und die war auch so ein bisschen so ein, sage ich mal, Bruch mit dem bisher Etablierten. Und das erleben wir eigentlich auch hier wieder so ein bisschen vom Setting her, sag ich mal. Ne?
Ja. Genau, also wir können ja einfach mal starten.
Mhm. Mhm.
Der Manny hat endlich seinen Schlaf bekommen.
Ja.
Anscheinend.
Und die Razor Quest, die Razor Quest ist immer noch im Arsch.
Also richtig im Arsch, ja.
Ja, ja.
Ich fand das so schön, wenn man sieht, wie er da am Anfang der Folge durch den Weltraum fliegt und hinten die Klappe so.
Ja, das war cool. Das war cool. Ja.
Ja, ich fand auch schon, dass die Gecko-Dame, wie ich sie immer nenne, weil ich finde, das ist ein Gecko und kein Frosch, aber who cares, dass die wieder mit dabei ist, auch wenn ich nicht damit gerechnet habe. Das fand ich auch schön.
Ich möchte nochmal betonen, sie heißt auf IMDb Frog Lady.
Ist es mir egal, für mich ist es ein Gecko. Punkt. So.
Und ihre Eier sind auch wieder dabei.
Genau. Und Baby Yoda wirft wieder lüsterne Blicke auf diese gläserne Thermoskanne, wo diese Eier drin sind. Und anscheinend hat die Gecko-Dame noch nicht registriert, dass da mindestens 5 Eier weniger drin sind als zuvor. Ich würde jetzt über eine Sache reden, die jetzt nichts mit dieser Folge zu tun hat, sondern mit der letzten. Ja. Weil ich habe mitbekommen, dass einige Fans wohl echt sauer sind, weil sie das nicht gut finden, dass Baby Yoda diese unbefruchteten Eier gefressen hat.
Und ja. Die haben ja dann auch nochmal gepostet, glaube ich. Ich weiß nicht, wer es genau war von der Serie, von der kreativen Seite aus. Und gesagt, das sind ja noch unbefruchtete Kapseln quasi in dem Sinne. Ja. Und dass das ja gar nicht so schlimm. Aber ich habe mir gedacht, Alter, was ist denn los mit euch? Also wirklich.
Ja, es wurde, hat er, glaube ich, sogar den Vergleich gezogen dann noch, dass es praktisch ist, als hätte der Eier im Supermarkt gegessen, wo ja auch keine Küken rausschlüpfen. Ja. Ne? Aber es ist trotzdem, also ich fand es auch erst so ein bisschen befremdlich. Auf der anderen Seite ist es halt irgendwie auch witzig gewesen. Mhm. Ja. Ich habe den Eindruck, dass es vielleicht sogar, also da lehne ich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, es kann sein, dass das wirklich der Einfall von Peyton Reed gewesen ist, so ein bisschen. Weil auch so vom Humor her ist das eigentlich nicht, was man jetzt beispielsweise von Jon Favreau kennt oder was man so in seinen Drehbüchern finden würde, die halt eher recht funktional sind. Deshalb würde ich, also wenn man jetzt halt auch überlegt, Peyton Reed ist halt eher so ein Comedy-Experte, ne, dass er da so eine Dynamik reingebracht hat.
Außerdem passt es halt zum Charakter-Arc von Baby Yoda. Ich meine, der frisst alles, was er in die Hände bekommt.
Ja, und vor allem, alles. Er ist halt ein Baby. Also er ist da 50 Jahre alt. Und er kann ein paar Sachen, die normale, also menschliche Babys nicht können. Aber für mich ist das halt immer noch ein Kind. Und dementsprechend ist es okay. Also ich will nicht sagen, dass es ein Aufschrei war, aber es haben sich schon einige Leute echauffiert über diesen Eier-Gag. Ich fand ihn immer noch lustig. Und als Baby Yoda in der neuen Folge jetzt wieder auf diese Thermoskanne geschielt hat mit den Eiern, dachte ich mir so, oh, er wird doch die ganze Spezies ausrotten. Ah.
Ja, also online war ja teilweise wirklich zu lesen nach der unerschöpflichen Liebe für Baby Yoda. Oh, er hat seinen ersten Shitstorm kassiert oder sowas.
Ja,
ne? Oh Mann,
ja, willkommen im Star Wars-Universum, Baby Yoda. Jetzt bist du einer von uns.
Genau, jetzt bist du einer von uns.
Ja. Da sind dann auch irgendwie welche gewesen, die wollten dann die Plüschtiere nicht mehr haben oder was. Also, ach, die Leute müssen immer so was Ziel hinausschießen heutzutage, was sowas angeht, ne?
Ja, es ist zumindest die Leute, die sich halt eben bei Twitter geäußert haben, ne? Also ich glaube, dass die meisten damit kein Problem haben. Aber gut, kommen wir mal wieder, würde ich sagen, jetzt zu die Thronerben.
Ja.
Ich fand ja, die Landung war zum einen geil gemacht, also optisch. Mhm. Optisch ist die Folge wieder der Hammer, ehrlich gesagt. Also wirklich an vielen Stellen. Ja. Und diese Landung hat mich sehr an Serenity erinnert. Also an Firefly und quasi den Film Serenity, wenn ihr den gesehen habt. Ja. Da gibt es so eine ähnliche Szene quasi. Ich bin ein Blatt im Wind, wenn euch das noch was sagt.
Ja.
Genau, daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Und das ist halt auch, die Folge bietet so richtig geilen Humor, der einfach so richtig trocken ist. Weil als er dann die Landung geschafft hat und das Ding so fast auseinanderfällt, zack, fallen sie ins Wasser. Ich musste wirklich lachen. Ja. Also das hat mir gefallen.
Ja, auch dann. Die Reaktion dann auch von dieser, von diesem Alien, was da stand, ne? Von diesem Mund Calamari, der sich so umdreht, so, not again, so nach dem Motto. Und das war auch geil, wovon er dann rausgezogen wurde. Ich weiß nicht, sonst korrigiert mich bitte, für mich sah es aus wie ein umgerüsteter AT-ST, kann das
sein? Ja, ich hatte auch erst das Gefühl, dass es so ein
Ding, ich habe mir in den Notizen aufgeschrieben, geiler Kran.
Genau.
Oder AT-AT? Weil ich das echt, also es hatte was von AT-AT.
Ja.
Aber irgendwie, scheiß drauf, es sah geil aus.
Das war einfach geil aus.
Super Idee.
Ja, es sah unglaublich geil.
Weil das passte auch zu dem Setting.
Insgesamt dieses ganze Fischerstadtdorf, was sie da etabliert haben, ne? Also so typisch so eine nordenglische Star Wars-Stadt. Mhm. Hatte ich das Gefühl. Und das passte einfach wunderbar so vom stilistisch her. Also
war cool. Es war einfach mal was Frisches einfach, ne? Und dann auch, ich muss ja sagen, also ich habe ja die ersten beiden Folgen sehr kritisiert, aber was ich eben halt mag, dass wir jetzt hier sehr viel mehr Aliens haben. Und es ist auch sehr bezeichnend, dass wir hier sowohl die Mon Calamari haben, als auch eben diese Krorans, ne? Die ja eigentlich miteinander relativ verfeindet sind. Na?
Ja, aber ich glaube, die haben sich wahrscheinlich gedacht, so, ach, wir haben hier so einen Wasserplaneten, Dann schmeißen wir mal alle Wasserlebewesen, die wir so kennen, in einem Raum. Das wird schon
was. Ja, so ein bisschen, ne? Das, ja, ja. Ich war sogar echt am Überlegen. Ich dachte erst in einer Szene, hätte ich im Hintergrund sogar so einen Kaminoaner gesehen mit diesem extrem langen Hals. Ja, ja. Aber dann doch nicht.
Aber ich fand's noch okay. Also ja, übrigens, ja. Dominik, das muss ja sehr befriedigend gewesen sein, jetzt diese Folge für dich, zumindest der Anfang. Ja. Weil der Babykorb ist ja wieder da und spielt sogar eine richtig wichtige Rolle.
Ach ja, die Eiwiege. Ja, die, warum auch immer plötzlich wieder da ist, vielleicht, Baby Yoda verschanzt sich ja auch wirklich immer gern da drin. Das mochte ich ja wirklich an der ersten Folge, wie er so als Reaktion auf Mando, der irgendwie seine Waffe bereit macht, sich da in seine Eifer drückt. Das fand ich cool, das muss ich sagen. Und generell war diese Folge einfach auch erfrischend, weil wir endlich mal wirklich ein anderes Setting haben. Was so ein bisschen, ja, ich hatte vorhin noch ein Video gesehen, es erinnerte jemanden so ein bisschen an Seestadt aus dem zweiten Hobbit beispielsweise. Es ist halt auch so ein Fischerdorf sozusagen.
Okay, ja? Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ich auch
nicht. Ja, vielleicht war der Hobbit nicht so beliebt.
Was ich ja schön finde, nachdem wir den geilen Kran gesehen haben, oder musst du mit Werner Beinhardt zu sagen, ja klar, der Kran.
Der Kran.
sehen wir dann endlich den Herrn Gecko.
Ja.
Und ich muss sagen, ich fand das ganz süß.
Ja, es war ein als schönes Wiedersehen.
Als sie sich wiedersehen, ne? Genau. Und sich dann auch freuen, dass sie die Eier haben. Und Mando hat ja diesen Job angenommen, weil Herr Gecko ja anscheinend weiß, wo sich andere Mandalorianer befinden. Mhm. Und dann kam eine Szene, wo ich dann auch dachte, okay, versteht Mando jetzt den Gecko-Mann plötzlich? Weil er sagt ihm ja was und dann sagt Mando, ja, verstehe, da hinten, ja, klar, super, ne? Oder
es wurde ja in der Folge vorher etabliert, dass die Frog Lady ihn verstehen kann, aber er sie nicht.
Ja.
Und ihr Mann hat ja so gestikuliert. Und dann sagt er irgendwie so, wobei ich muss sagen, ich habe das erst falsch verstanden akustisch. Ich hatte erst verstanden, er will ihm irgendwie ein Geschenk machen.
Ich habe auch aber Geschenk verstanden, ja.
Ja, nicht Schenke, ne? Mhm. Das, ja,
ich war auch aber total irritiert, als sie dann in diese Schenke dann gegangen sind. Da so, wo ist jetzt das Geschenk?
Genau. Naja, auf jeden Fall bekommt er die Info, wo er halt eben Mando und Loriana findet, nämlich in der Schenke. Ohne Geschenke. Mhm. Und als er sich dann auf den Weg macht, wird er von einer Kapuzendame beobachtet.
Uiuiui. Oh,
mysteriös.
Wer könnte das wohl sein?
Das ist ein Fall für Galileo Star Wars Mystery.
Ja, die Illuminaten entschuldigen.
Vor allem, man sieht hier genauso viel von dieser Dame wie in den Trailern. Also wirklich lupenrein dasselbe eigentlich. Ja.
Wir können ja schon mal sagen, das ist ja die Koska Reeves, heißt sie, als Figur, gespielt von Sasha Banks, aber die spielt in der Folge eigentlich, ja, kleine Nebenrolle halt, mehr nicht.
Ich glaube, sie hat drei Sätze.
Ja, genau.
Also sie wird im Abspann nicht mal unter Sasha Banks gelistet.
Und wurde sie im Abspann überhaupt als Sasha Banks erwähnt? Also nee. Zur Erklärung, Sasha Banks ist ja ihr Wrestlername in der WWE.
Ja, genau. Ja.
Ich glaube, im Abspann wurde sie mit ihrem bürgerlichen Namen erwähnt.
Ja, Mercedes Vanado.
Ja. Übrigens genau, ist die, genau. Glaube ich, die Cousine von Snoop Doggy Dogg.
Okay, das ist verrückt.
Ja. Ja, der taucht ja auch noch irgendwann auf, garantiert. Ja. Nach SpongeBob.
Eins kann ich euch schon mal sagen, in dieser Schenke würde ich nichts essen wollen. Weil ich dachte mir dann erst, als diese Suppe da rauskam, so, das sieht ja eigentlich ganz lecker aus. Und haben ja über jedem Tisch dann quasi so ein Kanalsystem, wo frisch immer die Suppe dann in diesen Teller kommt. Da dachte ich mir auch erst so, das ist eine geile Idee. Ne? Und wie dann Baby Yoda quasi in dieser Suppe da so rumtastet und dieses Blub macht und dann so, Igitt. Und genau, da kommt ja dieser kleine Tintenfisch, nenne ich ihn jetzt mal, mit raus. Und springt der Baby Yoda ins Gesicht. Und Manny ist ja auch geil, der einfach kommentiert so, spiel nicht mit deinem Essen.
Ja. Und wobei, dann kommt hier so ein, wie heißen die, Mon Calamari? Das klingt immer so, als wäre das Adelige, finde ich auch. Also ich habe sie als Calamari-Menschen beschrieben.
Aber ja, war das nicht schon ein Crowen? Ich weiß es gerade nicht.
Ja, du, da bin ich jetzt nicht im Star Wars-Universum so tief drin. Aber,
nee, das war Mon Calamari.
Aber, stimmt, der Barkeeper war noch, genau, ja, ist ja geil.
Es kommen jetzt gleich in kurzer Abfolge zwei der coolsten Sachen der Folge, wie ich finde. Ja. Nämlich das eine ist, dass er sagt so, ja, ich kann dich da hinbringen, aber wir müssen halt ein paar Stunden mit dem Schiff unterwegs sein. Und es ist halt Star Wars und man denkt so, klar, Schiff, Raumschiff.
Ja,
und dann cut, hab ich auch und gesagt. Sie steht auf einem richtigen Schiff.
Obwohl, das haben wir noch im Trailer gesehen.
Oder? Ja. Ich habe mir den Trailer nie angesehen. Ja.
Das fand ich großartig. Und ganz ehrlich, Kalamari-Menschen, die als Fischer arbeiten. Super, super, super.
Ich habe dieses Boot habe ich gefeiert. Ich dachte mir so, geil, das ist das erste richtige, einfache Boot, was ich im Star Wars-Universum sehe.
Und trotzdem sieht es geil aus, ne? Also ja, nicht wie normaler. Ja, es ist so wirklich so die etwas bisschen abgespacedere Variante eines Fischkutters, so ein bisschen.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Das waren jetzt keine Buller-Gags, aber ich saß hier wirklich und dachte, boah, das gefällt mir. Alleine wirklich, sieht man, glaube ich, auf diesem Schiff auch diese Kalamari-Menschen, wie immer sie heißen, sogar einer mit einer Angel oder so, was ich super finde.
Ja,
so.
Ja.
Das nenne ich mal Kannibalismus, meine Freunde. So.
Ja, das sind ja die Crawren, die man jetzt gar nicht so... Genau, die sind eigentlich ziemlich verfeindet mit den Mon Calamari. Da gibt es auch, ich glaube, in Clone Wars gibt es einen Mehrteiler, den ich sehr, sehr langweilig finde, wo es um einen Bürgerkrieg von denen geht, auf dem Planeten, der auch Mon Calamari ist, glaube ich, ne?
Das klingt, ja, das klingt zu adelig. Oder so,
ja.
Die sind Mon ja auch Calamari. Edel. Calamari mit Schokolade und edlem Tropfen. Was ist Moncherie? So.
Wobei, Thomas, ich muss mal kurz kleinen Kulturschock einschieben, wo du jetzt gerade meintest mit der Suppe. Ich habe gerade so einen richtigen Flashback. Gab es nicht mal irgendwie, als Verona Poten auf Feldbusch hieß, gab es doch diesen Scheiß mit dem Blub irgendwie. Mhm. Ich stelle mir jetzt gerade Baby Yoda in so einem Revival von diesem Spinatwerbespot vor. Grün ist er ja, das passt ja.
Oh Mann. Gott. Genau, aber übrigens, da kleiner Fun Fact, Admiral Akbar, der quasi relativ unspektakulär dann im letzten Star Wars Film gestorben ist, in Episode 8, war auch ein Mon Calamari.
Stimmt. Und ich meine auch, die Mon Calamari kamen auch, glaube ich, vor in dieser Opernszene aus dem aus Episode 3, also wo Palpatine da mit Anakin in der Oper sitzt und ihn da vollquatscht mit Darkseid und so. Und im Hintergrund sieht man, dass sie da irgendwie Ballett aufführen oder sowas in so einer riesigen Blase.
Ja. Na? Genau, und die Hammerhead Cruisers, die ja auch eine ganz wichtige Rolle spielen tatsächlich, unter anderem, ne? Die sind halt, glaube ich, auch mit davon entworfen, aber da lege ich mir jetzt zu weit aus dem Fenster, aber diese ganz großen Kreuzer beispielsweise, die wir haben in den letzten Schlachten gegen das Imperium, die sind auch von dem Mon Calamari.
Ja, genau.
Das nur so ein kleiner Fun Fact zum Rande.
Du wirst nicht der Letzte sein hier heute, fürchte ich. Ja.
Genau, aber es stellt sich raus, dass die Bootsfahrt keine gemütliche Bootsfahrt ist, sondern eine Falle. It's a trap!
Und dann nicht mal Mon Calamari an Bord. Ja, mich hat's überrascht, wenn ich ehrlich bin. Es kam sehr plötzlich. Oder habt ihr das vorher gesehen?
Ich dachte mir auch, die sind voll nett. Und wo waren die jetzt hin? Und dann so, bam, voll in die Fresse.
Naja, Fische, die Fische fischen, sollte man nicht trauen.
Ja, aber man muss sagen, also ich meine, diese Schenke, das war ja schon wirklich eher eine Spelunke, so ein bisschen, ne? Auch wenn da irgendwie Essen verteilt wurde, eher wie in der Schulcafeteria.
Ich glaube, der ganze Ort sieht so aus, also da würde ich das jetzt nicht dran festmachen.
Nee, aber die wirkten schon so ein bisschen, also eigentlich die... So ein bisschen, die sind so ein bisschen drauf wie, das, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch manche drauf sind, die halt jetzt irgendwie so, ja, so Schlepperbanden, die halt irgendwie Leute über das Mittelmeer schiffen
mich
oder so.
Mich haben jetzt nicht mehr erinnert, es gab doch mal, oder vielleicht gibt es das noch bei D-Max, diese Doku-Serie über diese Krabbenfischer da in der Beringsee.
Ja, ja. Die extremsten Jobs der Welt, ne? Ja.
Ja. Und ich muss sagen, es hat mich nicht so überrascht, weil Mando ja, als dann diese Luke aufgeht, wo dann dieses Monster da ist, das sie ja, wo sie so Fische reinwerfen, ihre Artverwandten, by the way, dass er dann sagt, so, er soll nicht so nah rangehen. Ne? Und dann dachte ich schon, okay, da passiert jetzt irgendwas. Und dann passiert es aber auch sehr schnell, dass da mit so einem Stab einfach Baby Yoda in seinem schwebenden Eierwiege-Sicherheitskorb da in diese Luke buxiert wird und dann auch verschnabuliert wird. Natürlich schließt sich vorher diese wie nennst du das Ding nochmal, Dominik?
Eiwiege.
Eiwiege, genau. Und in dem Moment dachte ich so, alles klar, dass ich weiß, der Dominik, der geht darauf voll ab. Der wird sich darauf freuen. Ich fand's aber auch ganz nice. Ich fand's auch ganz nice. Ich muss nur sagen, ich glaube, ich hätte gerne ein bisschen mehr von diesem Vieh gesehen.
Ja, davon bekommt man ja gar nichts damit, eher, genau. Aber fand ich auch okay, weil der Kampf, der dann darauf entbricht, also ausbricht quasi, um dann Mando auch zu retten, der war ziemlich geil. Und ihr müsst mal drauf achten bei diesen Kampfszenen, die haben diesen Mandalorian-Kampfstil, haben die wirklich gut auf diese ganzen Figuren übertragen. Also die kämpfen alle gleich. Das ist ziemlich geil.
Ja. Sollte man erwähnen, dass ja dann auch plötzlich drei Mandalorianer vorbeikommen.
Genau.
Ne? Einfach so.
Einfach so. Ja. Zwei Frauen und ein Herr. Mhm. Und ich weiß, ihr dürft jetzt gleich abnörden, bis zum geht nicht mehr. Versprochen.
Du gehst schon in Deckung in deiner eigenen.
Nein, nein, folgendes. diese, ich nenne es mal Anführerin von diesen drei Mandalorianern, heißt ja irgendwie Bo-Katan oder so ähnlich.
Genau.
Bo-Katan.
Und da dachte ich mir, warte mal, gab es nicht mal diesem Spiel Jedi Knight einen Kyle-Katan oder habe ich mich da vertan?
Das ist eine andere Figur.
Genau, das ist was anderes.
Okay, das wollte ich nur wissen. So.
Und Kyle Katarn gibt es in diesem Kanon leider nicht, weil sonst wäre der schon in Rogue One aufgetaucht.
Okay. Noch. Kurz erklärt, also sie
ist. Das wäre geil.
Ja. Ihr dürft ja gleich. Lass mich doch den Satz dahin machen. Also diese drei Mandalorianer retten dann Mando. Und er ist dann erfreut und dann kurze Zeit später ein bisschen überrascht, denn sie nehmen ihre Helme ab. Und dann dachte ich zuerst, okay, wir haben dann wieder so Hochstapler wie in der ersten Folge, der zweiten Staffel. Aber es sind richtige, anscheinend Mandalorianer. Und jetzt übergebe ich an euch.
Genau, bevor wir da quasi so ein bisschen Hintergrundinfos liefern, wie war denn das für dich jetzt, du, in dieser Folge mit den, also quasi mit dem erweiterten Bereich der Mandalorian? Hat das für dich Sinn gemacht? Hast du dann eher Fragezeichen gehabt? Was erwartest du da noch, was du brauchst quasi?
Also ich habe es halt so verstanden, klar, die Mandalorianer haben ja eigentlich dieses Grundgesetz, sag ich mal, dass man ihr Gesicht nicht sehen darf, dass sie immer nur Helm tragen. Ne? Und dass es dann eben andere gibt, die sagen, okay, wir müssen uns da weiterentwickeln. Ist so ein bisschen damals wie mit Martin Luther und seinen 96 Thesen, wie viele das waren. Ja, also so habe ich es
verstanden. Und mit Helm schlägt er die an, ja.
So habe ich es verstanden. Aber auch ganz ehrlich sein, ich fand's auch nicht so interessant. Okay. Weil ich hatte das Gefühl, es wurde so vermittelt, dass es mehr so für die Leute geeignet war, die halt wissen, was das ist. Und ich, der halt Star Wars reduziert auf jetzt die Serie Mandalorianer und die Kinofilme, dann irgendwann dachte, komm, es ist mir auch wurscht.
Ich finde, Disney, der macht da auch wirklich einen Drahtseilakt. Mhm. Weil gerade die Geschichte um Mandalorian, also quasi um den Planeten, um auch diese Kultur, die ist ja sehr alt, auch in dem aktuellen Kanon, wie wir ihn jetzt von Disney serviert bekommen, wo sehr, sehr viel passiert ist. Ne? Also, dass die Mandalorian beispielsweise auch eine sehr starke Fraktion innerhalb des Universums mal waren und auch wirklich Aggressoren waren und dann bekriegt wurden, bekämpft wurden und der Planet halt halb zerstört wurde und fast, dass man da gar nicht mehr leben kann praktisch.
Dann wird der hier und angedeutet, ne?
Genau, wird so angedeutet.
The Purge.
Ne? Genau, kann ja alles später dann auch noch, ne? Also quasi, dass dann während der Klonkriege ist ganz, ganz viel passiert. Das hatten wir halt in Star Wars Clone Wars dann beispielsweise. Dann hat sich aber dann die Regierung von Mandalorian, also vom Planeten, im Falle von Bo-Katan, gegen das Imperium gestellt und wurden dann halt auch erobert und abgesetzt und in dem Fall auch wieder ein sehr krasser Krieg quasi. Und jetzt geht es ja natürlich darum, das hatten wir dann ja auch mitbekommen, mit den Waffen beispielsweise, dass sie halt mit den Waffen ihren Planeten zurückerobern wollen, dass sie als Thronerbin, da wären wir bei dem Titel wieder, dann wieder regieren kann. Und gleichzeitig wird dann halt reingeworfen, dass Mando natürlich eine andere Religion verfolgt, als das beispielsweise Bo-Katan macht. Wobei man aber wissen muss, das kann man natürlich nicht wissen, dass Bo-Katan selbst auch ein Children of the Watch war. Quasi von diesen, wie soll ich das beschreiben? Die Orthodoxen. Keine Ahnung, ich weiß
ja, es nicht. Ja, so eher. Ja, wirklich so die konservative Seite von Mandalore, ne?
Genau.
Unter dieser, dazu muss man sagen, dass Bo-Katan, du deutest es ja schon an, eine relativ, ja, ambivalente Figur ist. Mhm. Ich muss sagen, ich fand es ja auch sehr bezeichnend. Also erstmal ist es cool, dass sie auch im Deutschen tatsächlich ihre Stimme abbekommen hat aus der Serie. Ja. Und nicht nur im Deutschen, sondern auch im Original, weil wir haben hier tatsächlich Katie Sackhoff. Bekannt zum Beispiel aus Battlestar Galactica, die sie ja auch schon im Originalton der Serie gesprochen hat, was ich extrem cool finde. Mhm. Aber diese Figur ist insofern ambivalent, dass die ursprünglich auch mal ein Children of the Watch war, sich dann allerdings ja so dieser extremistischen Gruppe innerhalb innerhalb der mandalorianischen Kultur, nämlich der Death Watch, angeschlossen hat, die dann auch teilweise mit Count Dooku und dann auch später mit Darth Maul paktiert haben. Ja. Und sie ist, es ist, die ist so ein bisschen schwer einzuschätzen moralisch, weil sie eben auch mal durchaus diesen, ja, wirklich extremistischen Weg verfolgt hat, anders als ihre Schwester, die tatsächlich die Herzogin von Mandalore war.
Genau. Ja. Und die wiederum hatte eine Liebelei mit Obi-Wan Kenobi.
Genau, ja, aber das, ich glaube, das führt jetzt echt zu weit.
Das führt zu weit.
Sind wir noch bei Star Wars, oder ist es schon die Telenovela? Also.
Da ist halt einfach wirklich ganz, ganz viel in Clone Wars, ne? Und das ist natürlich auch blöd für Leute, die jetzt da irgendwie reingeschubst werden. Deswegen bin ich gespannt, wie das jetzt weitererzählt wird. Weil niemand kann ja erwarten, dass jetzt jemand 7 Staffel Clone Wars guckt, nur um dann zu sagen so, jetzt habe ich es verstanden.
Ja, das
ist dann so. Ich sag mal so, nimm mal als Beispiel Herr der Ringe. Ja.
Ja.
Da ist ja auch unglaublich viel noch davor passiert. Ne? Also
gelinde
unglaublich
gesagt, viel. Gelinde gesagt.
Ja. Du kannst aber selbst, wenn du die Bücher nicht kennst und die ganze Vorgeschichte nicht kennst, kannst du die Filme einfach gucken. Da wird zwar mal was Komisches gesagt, aber dann denkst du dir so, ja gut, dann ist es halt so. Ne? wenn sie es so hinbekommen, dann habe ich damit kein Problem.
Genau, dann wäre es gut, ja.
Bei der Folge, muss ich sagen, hat es mich aber dann echt in einer Zeit verloren. Dann war es mir auch irgendwann egal, weil ich es dann einfach uninteressant finde. Ich kann es verstehen, wenn man da drin ist in der Thematik oder in diesem riesengroßen Star-Wars-Universum, weil, wie ich schon sagte, für mich gibt es diese Serie jetzt und halt eben die Kinofilme und das war's. Und natürlich der Star-Wars-Holiday-Special. es wird spannend tatsächlich. Ich will auch, also nicht falsch verstehen, das ist jetzt kein Grund, warum ich sage, das macht die Folge schlecht. Das sind ja auch, glaube ich, wenn es hochkommt, vielleicht 4-5 Minuten. Aber in diesen 4-5 Minuten habe ich schon gemerkt, dass meine Aufmerksamkeit schwindet immer mehr.
Was ich da noch einwerfen möchte, ist, dass es natürlich ein Weg ist, um Mando die Möglichkeit zu geben, vielleicht auch irgendwann seinen Helm abzunehmen. Also quasi, dass Pedro er vielleicht Pascal, auch gefällt das. Genau, ne, dass er quasi überzeugt wird, dass der Weg auch ein anderer sein kann.
Und ganz das ehrlich, das würde der Serie auch gut tun, weil dann könnte man mal Mimik haben, weil das fehlt halt wirklich.
Dann nimmt er seinen Helm ab und alle so, boah, Alter, geh nicht mal waschen.
Ja, man hat es ja schon gesehen am Ende der ersten Staffel, aber also ich muss sagen, Stu, ich glaube, ich bin, und das hatte der Kollege Jumik an dieser Stelle, schöne Grüße, eigentlich eher mir zugeordnet und weniger dir. Ich habe gar nicht mal so das Problem damit, dass er ständig den Helm trägt. Andererseits ist es aber eben halt schade um einen Schauspieler wie Pedro Pascal.
Ja. Ich will ja gar nicht, dass er die ganze Zeit ohne Helm rumläuft, ne? Aber gerade bei so ruhigeren Passagen, bei der Interaktion Baby Yoda oder so, ich glaube, da lässt du einfach ganz viel Potenzial liegen.
Ja,
das ist schade. Ja, von daher dafür, dass er sich diesen anderen Weg anschließt und den Helm dann ab und zu mal absetzt. Fände ich cool.
Ja, das so dieses Dogmatische, was die Mandalorianer angeht, das ist jetzt auch, glaube ich, ich weiß nicht, sonst korrigier mich, Thomas, ich glaube, das ist doch woanders gar nicht so gang und gäbe. Also in Nein. Clone Wars nimmt nicht nur Bo-Katan, sondern alle möglichen anderen Mandalorianer nehmen ständig ihre Helme ab.
Selbst die von der Death Watch, was ja so eine Terrorzelle damals war.
Ja, genau.
Selbst
genau.
Darth Vader in seinem Privathaushalt läuft ohne Helm auf.
Also, ja. Genau.
Aber angesichts von Corona lieber Helme auf, ne?
Ja, das ist.
Ja, deshalb darf die Serie auch weitergedreht werden, ne? Mund-Nasen-Schutz.
Oh, das stelle ich mir übel vor. Weißt du, so, springen wir mal in die Zukunft. Ja, letzte Folge der zweiten Staffel endet damit, dass Manni sagt so: Okay, ich schließe mich jetzt Bo-Katan an und setze mal den Helm ab. Und dann fangen die Dreharbeiten Staffel 3 an und dann Pedro Pascal geht zur Arbeit so, lalalala, endlich Oma ohne Helm. Und dann sagt, ja, Pedro, sorry, aber nee, Corona.
Vielleicht hast du gehört, ja, da ist sowas namens Covid-19. Ja.
Da freue ich mich ja schon drauf, wenn wir tatsächlich den nächsten Corona-Podcast machen, anstatt ein Jahresvorschau. Hier schon mal.
Ja.
Da können wir über sowas dann reden. Stimmt, aber ich glaube, wir sollten mal zur Folge zurückkommen.
Ja, klar.
Nachdem das Boot dann quasi zerstört wurde, die sich so ein bisschen kennengelernt haben, aber Mando gesagt hat, so, mit euch will ich jetzt erstmal nichts zu tun haben, ne? Mhm. Gerät er dann wieder in die nächste Falle, wieder mit Crowens.
Nicht sein
und
Tag.
Mit dem Bruder quasi. Du hast meinen Bruder getötet.
Der im Deutschen dieselbe Stimme hatte, glaube ich sogar.
Kann sein, ja.
Das war ein bisschen komisch. Da dachte ich, oh, der lebt ja noch.
Genau, aber Manny hat quasi Pech und gleichzeitig Glück, weil er wird nochmal gerettet.
Und wieder.
Es war auch für Manny, Freitag der 13. Ne?
Ja, obwohl man da sagen muss, also diese Folge ist ja schon relativ kompakt und kurzweilig, aber theoretisch hätte man das vielleicht sogar noch irgendwie cutten können.
Ja, das
wiederholt sich so ein bisschen.
Ja, ne? Das fand ich auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. So dieses so, Gefahr gebannt, dank der Hilfe und dann 3 Schritte weiter, aha, du bist wieder in der Falle. Und dann kommt dieselbe Hilfe nochmal.
Oh, lustig.
Ja, es war etwas unelegant.
Lustig wäre es gewesen.
Ja. Es war funktionell.
Ich will was ausspeichern. Lustig wäre ja gewesen, wenn quasi er dann gesagt hätte, ich will immer noch nichts mit euch zu tun haben, geht um die nächste Ecke und wird nochmal auf so Söldner.
Du hast meinen Cousin umgebracht.
Aller guten Dinge sind 3. Man hat ja die ganze Familie auf dem Gewissen.
Ja, genau. Und er dann sagt so am Ende so, okay, ich hab's verstanden, ich komm mit euch mit.
Du hast beim Schwager Drittgrades. Ja, also er geht dann einmal den Stammbaum los.
Ja. Okay, jetzt back to the roots hier.
Ja, also sie retten ihn erneut und dann sind wir mal wieder in einer Bar bei einem netten Gespräch. Sascha Banks Figur ist eine Suppe, die aber anscheinend weiß, wie man mit der Beilage umzugehen hat. Und ich sah in Baby Yodas Augen da ein bisschen Neid. Ihr auch?
Ja. Hast du gerade Sascha Banks gesagt?
Sascha Banks, die ist doch die Suppe.
Die ist die Suppe?
Ja.
Ich glaube, ja.
Ja?
Ja.
Aber da müsste ich auch noch mal reingucken. Da habe ich nicht drauf geachtet.
Nee, ich meine, das ist Sascha Banks die Suppe. Ich meine, der andere Typ, also Katie Sackhoff redet, der andere Typ schweigt und sie ist die Suppe.
Ja, ich glaube, ja.
Ja, okay. Ja, ja, ja.
Stimmt. Genau, es gibt dann auf jeden Fall eine Spur quasi, wo dann, also er sagt dann ganz klar, er will Baby Yoda ja gar nicht zu seinen Heimatplaneten zurückbringen, sondern zu den Jedi. War das vorher eigentlich schon mal irgendwie mal ausgesprochen worden?
Ich meine ja.
Ja? Mir war das irgendwie was Neues.
Man hörte es ja, es gab ja nur einen Trailer zur Staffel diesmal. Und da hört man ja das Zitat von dieser Armer-Tussi, sage ich jetzt mal, aus der ersten Staffel, die dann irgendwie auch sagt, Wizards, the Jedi und this is the way und bla.
Ja, aber hieß es immer nur die Sippe. Also die, quasi, er bringt es in seine Sippe zurück und
seine Sippe.
Was hat denn jetzt Sippe damit zu tun?
Was hat Sippe jetzt damit zu tun?
Gruß an Sippe, aber ich glaube, der hat damit nichts zu tun.
Gruß an Sippe.
Ich muss bei dieser Szene aber eins sagen, jetzt muss ich mir eine Dominik machen, denn das war wieder so, das war jetzt so ein Moment, wo ich dachte, warte mal, ich spiele doch gerade Ghost of Tsushima und dann will ich ja auch was haben. Und dann gehe ich zum Typen hin und der sagt, er hat was für mich, aber ich muss vorher etwas für ihn erledigen.
Ja, Quest ist angenommen.
Quest ist angenommen, genau.
Ja, so ja, war das da wieder, ja, stimmt.
Ja, ja. Das fühlt sich halt an wie in so Open-World-Games, wo du so viele Missionsketten hast, dass du immer gar nicht mehr weißt, was war jetzt eigentlich die Hauptquest?
Aber ich muss, man musste dazu sagen, dass alle Kinder, die im Star-Wars-Universum groß werden, das Erste, was ihnen beigebracht wird, ist quid pro quo, mein Kind. Ja, denk daran immer.
Ich dachte, also als ich damals mit Star-Wars aufgewachsen bin, war es noch ganz einfach, möge die Macht mit dir sein und Punkt.
Ja, und quid pro quo war in den 90ern bei Schweigen der Lämmer. So.
Ist egal. Interessanter Mashup, wie ich finde.
Ja.
Darth Lecter.
Oh Gott, den wechsel ich jetzt. Aber ja, also da merkt man halt eben, das, womit ich halt immer noch ein Problem habe, ist halt diese sehr funktionelle und statische Schreibe, die Serie wohl auch nicht mehr abschütteln wird. Aber ich merke auch, das kann ich jetzt mal sagen, also ich habe ja die Serie bislang sehr kritisiert. Und spätestens ab dem Punkt ist mir eigentlich klar geworden, was mein Problem ist. Nämlich, dass Mando für mich alleine im Zusammenspiel mit nur einer Figur nicht funktioniert, sondern eher mit einer Gruppe tatsächlich. Mhm. Und generell ist Mando eine Figur, die eigentlich nur das ist halt so wie mit Han Solo. Han Solo funktioniert eigentlich auch nicht so für sich als Charakter.
Aber er heißt doch Solo.
Er muss irgendeinen Konterpart haben. Ja, er ist Solo. Warum ist er Solo, fragen wir besser nicht.
Zumal Manny ja quasi immer nur von Punkt zu Punkt rennt. Also ihm wird ja was vorgegeben, worauf er reagieren muss. Mhm. Er reagiert ja selber gar nicht in dieser Storyline, sondern immer nur auf das, was passiert. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Mhm. Aber man kann es akzeptieren, weil ich habe es dann akzeptiert, als dann gesagt worden ist, imperialer Frachter, Sturmtruppen. Da war ich dann so, cool, geil.
Wobei, das war jetzt ein richtig schöner Meta-Kommentar, weil dann wird gefragt, ja, wie viele Sturmtruppen haben sie denn? Und dann so, ja, maximal 4 und bei der Zielgenauigkeit von denen ist es egal.
Genau. Stimmt.
Die schießen so geil. Schlecht. Ja.
Das war geil. Ja, ja.
Genau, ja. Baby Yoda wird dann zu der Froschfamilie gebracht.
Wo ich mir in Notizen aufgeschrieben habe, aber jetzt rottet er die Spezies aus.
Ja. Das war übrigens ein sehr schöner Moment, weil ja Baby Yoda dann wieder auf diese Eier guckt, so ein bisschen so, mein Mittagessen ist da. Und dann aber feststellt, da kommt eine kleine Kaulquappe raus. Ja. Das war süß.
Mehr
das
Proteine.
Proteine.
Oh. Aber, wobei ich diesen, aber, ja.
Da muss ich auch sagen, hatte das auch so verstanden, dass am Anfang so denkt so, lecker und dann halt wird geschlüpft und dann irgendwie, also habe ich es verstanden, dass er dann denkt, okay, nein, sie sind befruchtet, es sind das Lebewesen, ich darf sie nicht mehr essen.
Ja, er spielt ja nachher auch mit dem Kleinen, ne? Das ist ja.
Ja, ja, das ist eigentlich eine schöne, also da kann man dann eben auch diesen Shitstorm dann eigentlich sogar abfedern vor letzter Woche.
Ja, wart's mal ab, weil ich springe mal kurz ein bisschen nach vorne, wenn er dann mit diesen kleinen Kaulquappen dann spielt am Ende der Folge und man ihn zurückholt, dann will er ja unbedingt da bleiben. Dann könnte man auch sagen, ja, er will da bleiben, weil er sie essen will.
Nein, das
glaube ich auch nicht. Er hat doch dann noch später, ich meine, in der Suppe schwimmt doch auch praktisch, das ist noch so der nachgeschobene Facehugger von letzter Woche. Ne?
Ja.
Ja. Genau, wir haben dann quasi, also ich weiß gar nicht, wie weit wir dann waren, so 20 Minuten drin in der Folge,
ja.
Sowas in dem Bereich. Und dann beginnt ja ein klassischer Heist. Zwar ohne Planung, sondern eher planlos, aber mit viel Gewalt.
Und eins muss ich sagen, ich mochte die Musik da nicht. Die fand ich tierisch nervig.
Mach das okay.
Ja, also die Musik ist generell so, also noch ein Mythos, den Yumik in die Welt gesetzt hat über mich, dass ich die Musik nicht mag, weil sie nicht Star Wars ist. Ich hatte ja bei der allerersten Folge gesagt, dass das halt eher wie Tenet klingt und auch hier zum Beispiel bei der, da ist mir das sehr aufgefallen, eben bei der Szene, wo die da, die Mandalorian da den Fischkutter da aufräumen. Mhm. Da ist Musik zu hören, die hätte wirklich aus Tenet stammen können.
Kurz zur Erklärung, wenn ihr das jetzt irgendwie bei Spotify oder sonst wo hört und sich denkt, wer ist dieser Yumik? Yumik ist derjenige, der unsere Podcast bearbeitet und der hat mit Dominik diskutiert bei moviebreak.de, wo wir auch diesen Podcast veröffentlicht haben.
Genau, in der Kommentarspalte.
Ja, ne, nur ein bisschen Kontext zu bekommen.
Ja, genau. Ja, schöne Grüße an den Kollegen. Ist ein jetzt bisschen gewöhnungsbedürftig, der Ludwig Göransson, ne? Aber ich mag das eigentlich so tatsächlich.
Also wie gesagt, ich mochte die Musik der letzten Folgen, wenn sie mir aufgefallen ist, mochte ich sehr gerne. Aber das fand ich unpassend und einfach irgendwie, nee, passt für mich einfach nicht. Also,
da habe ich echt nicht drauf geachtet.
Also ich muss sagen, irgendwann, also war es egal, aber am zu Beginn, als sie anfangen mit dem Heist, ja, und der erste Stormtrooper wird da draußen irgendwie kaltgestellt, ich fand's echt nervig, die Musik da.
Aber können wir mal über dieses Frachtschiff reden?
Ja, ja.
Warum zum Teufel hat er eine Außenreling? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ein interstellarer Frachter. Ja. Was soll die denn da im Weltall? Also mal draußen eine rauchen gehen oder was? Ja, also wie bescheuert ist das denn?
Ich musste sogar so ein bisschen, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Kurzfilm, der ergänzend zu Wall-E ist? Burn-E? So ein kleiner Roboter ständig auf so einen Außenbereich fährt und ständig so eine Sicherheitsleuchte austauscht. Da musste ich irgendwie dran denken, das war eigentlich auch so ein bisschen sinnfrei.
Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber geil war, denn ist ja im Cockpit, sieht man ja so einen imperialen Captain, und zwar gespielt von Titus Velover, den man so kennt aus ganz, ganz vielen, genau, also Serien und Filmen und vor allen Dingen auch so Nebenrollen oftmals. Der da echt alt geworden ist, fand ich.
Nee, findest du? Ich finde, der sah mit 20 genauso aus wie heute, wirklich. Also, wirklich krass. Also ja, dieser Titus Oliver, wie er heißt, das ist so ein Typ, ich glaube, der sah mit 6 Jahren schon aus wie 50. Also,
aber was ich halt geil finde, ist, wie trocken die alle reagieren, so von wegen, schon wieder Piraten. Okay.
Ja, so routiniert schon. Ne?
Außer der linke Pilot, der sich immer dachte so, gleich habe ich Kacke in der Hose.
Ja, aber ich mochte das, dass man tatsächlich jetzt dann auch mal wirklich so das Imperium sieht. Also auch wenn es vielleicht ein bisschen too much war, weil man muss ja bedenken, es ist ja irgendwo eine Splittergruppe immer noch.
Genau.
Noch nicht die erste Ordnung, und die sahen hier vielleicht ein bisschen sehr vertraut aus. Aber gestört hat's mich jetzt nicht. Es war irgendwie cool. Und ich mag, dass wir einfach jetzt mal so viel wichtige Personen haben, in Anführungsstrichen, in dieser Folge. Mhm. Das gefällt mir einfach. Das belebt das so.
Ja. Ich fand auch die Action-Sequenzen, die sie dann so etabliert haben, fand ich sehr gut. Also so typisch Star Wars, wie man es halt kennt. 20.000 Stormtrooper, alle treffen nicht, und dann kommen halt die Guten. Es
sollte doch nur 4 sein.
Genau, ballern alles weg. Ja, wie viel sind's denn? 10! Also ich habe hier nur 4 Lebenszeichen. Das war geil. Und dann gibt es ja auch diese Szene, wo quasi dieser Deckoffizier, gespielt von Kevin Dorf, quasi sich verschanzt und den Befehl bekommt, durchzuhalten, bis sie in den Raum springen können. Was macht er? Er stellt sich natürlich mitten in den Raum hin, ohne Deckung, total geil. Und sein zweiter Fehler ist dann folgender, dass er alle Türen schließt und die Mandalorianer quasi in den Deckkontrolle lassen. Da musste ich wirklich auch lachen. Da musste ich hart lachen. Das war wirklich eine geile Szene einfach. Der Captain vorne hat sich bestimmt gedacht so, boah, was für Trottel.
Ja, hier wird dann ja auch vorne beim Captain, also bei Titus irgendwas, egal, wird ja dann auch endlich mal wieder jemand gezeigt, den wir schon länger nicht mehr gesehen haben und den ich persönlich ehrlich gesagt schon vermisst habe, auch wenn er hier keinen Anzug trägt. Moff Gideon, zumindest als Hologramm. Mhm. Fand ich cool, und was ich richtig cool fand, wie dieser Kollege beim Tele-Stammtisch hat ihn einfach Governor Bosch oder so genannt, ist auch egal jetzt. Wie der erst auf dessen Befehl so wirklich so, jeder ist sich selbst der Nächste, von wegen so lang lebe das Imperium, wie der erstmal seine eigenen Leute liquidiert. Und dann, als die Mandalorianer ihn am Schlawittchen haben, dass er sich dann so wirklich so ein Imperiumsäquivalent von einer Cyan-Kali-Kapsel verabreicht.
Das fand ich richtig cool. Idee.
Das hat mir das echt gut cool gefallen.
Ja. Wirklich gut gefallen. Weil ich dachte, es macht Sinn. Weil, Imperium, Space-Nazis. Also warum nicht auch Space Cyan-Kali-Kapseln? Also fand ich richtig gut. Ne? Und eine Frage hätte ich aber noch, die mir gerade so ein bisschen im Kopf rumschwört. Haben wir überhaupt erklärt, warum die den Kreuzer überfallen?
Ja, wegen den Waffen.
Okay. Ja.
Die wollen ja die Waffen haben, um quasi ihren Heimatplaneten zurückzuerobern. Also sie sagt ja dann nachher auch, kannst du dir vorstellen,
wenn die ganze Brigade diese Waffen hat? Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben.
Ach so, doch, hatte ich vorhin ganz kurz gesagt gehabt.
Ich hörte ja nicht zu.
Und das, Es wurde doch auch dann hier auch wieder, also deshalb taucht ja auch Moff Gideon auf. Es wurde ja auch Bezug auf diesen, ja, ich sag's jetzt Darksaber, weil im Deutschen klingt es halt irgendwie scheiße.
Dunkelschwert.
Genommen, ne? Und der ist ja extrem wichtig für die mandalorianische Kultur. Also da werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was von hören und von sehen, könnte ich mir vorstellen.
Genau. Und gleichzeitig kann sich Mando ja quasi so ein bisschen hervorstechen im Kampf. Mhm. Durch seine Rüstung auch vor allen Dingen, weil er stellt sich ja dann 6 Sturmtruppen mit 2 Hyperblastern, nenne ich jetzt einfach mal, in den Weg und sprengt die dann noch weg. Also das war auch eine coole Szene, muss ich gestehen.
Hatten wir diese Wärmesicht von Mando eigentlich schon mal in der Serie?
Ich glaube nicht, das war aber auch eine geile Szene.
Ey. Ja, das waren schöne Einfälle von, generell irgendwie auch schöne Kameraeinstellungen von Bryce Dallas Howard. Schöne Ideen waren dabei.
Genau, und am Ende können sie dann quasi das Schiff ja noch retten, so kurz vor knapp, wie man es halt also kennt.
Ne? Gerade eben, der wollte es ja so wirklich in die Binsen fliegen, der Titus, ne? Ja.
Wobei ich mir dann vorgestellt hatte, dass sich das Schiff dann einfach unter Wasser befindet und dann ist da so ein 3000 Meter Graben und dann ist so, oh, okay.
Ja.
Genau, aber am Ende gibt es halt dann eine Spur, weil er ist ja dann auf der Suche nach den Jedi. Und wir bekommen tatsächlich eine Spur, und zwar zu Ahsoka Tano.
Ja, und als dieser Name gefallen ist, wusste ich, dass ich nächste Woche wahrscheinlich mit euch viel Spaß haben werde.
Mit Rosario Dawson.
Weil das ist ja, glaube ich, schon die Figur, die sie angekündigt haben, wo der meiste Bass kam. Ja. Weil ich meine, die kenne sogar ich.
Ja, mehr als bei Boba Bass, glaube ich sogar. Ne?
Ja, definitiv.
Ja. Weil Boba halt uninteressant ist, sorry. So,
und Ahsoka Tano hat sich ja in den letzten Jahren auch mit zur interessantesten Figur des Star-Wars-Universums entwickelt. Für die zumindest da so ein bisschen im Kanon auch drin sind. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sie da etabliert wird und wie ihr Charakter-Arc da auch in dieser Geschichte dann eingebettet wird. Also, du kannst dich schon mal freuen, Stu.
Ich bin ja gespannt, wie sie aussieht, weil sie soll ja gespielt werden von Rosario Dawson.
Mhm.
Und bislang hat ja Mandalorianer, was Maske und so angeht und Effekte, ja nicht enttäuscht.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie sie aussieht. Da bin ich sehr gespannt. Und ich hoffe wirklich, dass sie jetzt keinen Trailer oder so veröffentlichen, wo man sie sieht, weil ich würde gerne, dass wirklich nächste Woche Freitag wirklich so, oh, okay, diese Spannung noch haben. Wie sieht sie aus?
Ja, die dürfte so ein bisschen so ähnlich aussehen. Im Rat der Jedi saß doch, glaube ich, auch eine, also in den Prequels saß eine Jedi-Meisterin, die ist gehört derselben Alien-Rasse an. So muss man sich die vorstellen. Also die ist ja auch, viele kennen die auch eigentlich nur so von Darstellungen, wo die noch jünger ist. Die ist ja deutlich älter dann irgendwann auch geworden in der Serie und hat, ja weiß ich nicht, halt dieser Alien-Kopf, von der ist halt ganz anders ausgeprägt später, ne, als sie erwachsen ist.
Genau, in Star Wars Rebels sieht man sie halt schon dann im Erwachsenenalter. Ne? Also ich bin auch gespannt. Von Bo-Katan werden wir, glaube ich, noch öfter was sehen. Du hattest es ja auch schon gesagt, Dominik. Und das führt natürlich auch irgendwie alles hin, gerade diese Thematik mit dem Dunkelschwert. Und, aber erstmal gehen die halt auseinander und haben ihre Waffen und der Manny, ja, der holt dann Baby-Yoda wieder ab, ne?
Mhm.
Aus dem Kindergarten, wo er gerade mit einem anderen Kind spielt. Das war wirklich, aber das war eine schöne Szene, fand ich einfach.
Er gar nicht mehr weg wollte, ne?
Ich fand es auch schön, dass diese Kaulquappen, nenne ich es mal, dass du gesehen hast, im Prinzip waren das so feste Objekte, die wo wahrscheinlich einer unten mit dem Stab so rumgewackelt hat. Aber ich finde, das hatte Charme, fand ich.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, hat es. Ja.
Aber das Beste kommt ja dann noch, weil er kommt dann ja zurück zu der Razor Crest. Und wie die aussieht, ey, wie die zusammengekleistert wurde, irgendwie so rangeklebt, festgebunden, hatte ich das Gefühl. Es fehlte irgendwo nur noch so ein Tacker, der da rumliegt.
Ja,
und wie er dann auch in das Cockpit reinkommt und alles so ein bisschen verschönert wurde mit so Fischernetzen. Mhm. Und sein Kommentar dazu ist einfach so, boah, Mon Calamari, es ist nicht zu fassen, ey.
Ganz ehrlich, diese Razor Crest sieht aus wie so ein Space-Bohnenwagen von der Space-Notte. Also ganz ehrlich, die könnte jetzt irgendwie auf dem Parkplatz stehen und ne, die Bordsteinschwalbe geht dann rein und raus. Also es ist...
TÜV hat er, glaube ich, nicht mehr.
Nee, auch... wobei, ich muss auch sagen, ich glaube, da hat Mando auch die falsche Erwartung gehabt, weil er sagt ja dann zu diesem Reparaturmeister da, ich habe dir 3000 Space Dollar gegeben Und das ist alles, wo ich mir dachte, was erwartest du denn bitte?
Ja, vor allem, der hat doch am Anfang gesagt, weiß ich, kannst du es reparieren? Naja, ich kann dafür sorgen, dass es fliegt. Aber ich mochte das tatsächlich sehr, weil es gibt dem Schiff irgendwie auch mehr Identität. Mhm. Sowas Abgeranztes, sowas Zusammengeklöppeltes, wie man es zum Beispiel auch von Millennium Falcon kennt. Ja. Ne?
Aber da übrigens auch wieder eine Referenz, ich glaube, das geht, ich glaube, das ist wirklich da, zu Firefly. Weil als sie dann losfliegen in den Hyperraum, lassen sie ja einen Teil da. Und wenn ihr euch erinnert, ja. Das war ja immer so ein Running Gag von wegen, was war das? Ne? Also ja. Ich glaube, das kam nicht von ungefähr, dass ich mich daran erinnert gefühlt habe.
Ja, ich glaube, Firefly ist auch schon eine Inspiration gewesen für die Serie, weil es ist halt auch eine Space-Western-Serie.
Ne? Ja, und auch allein die Razor Crest, wie die halt aussieht. Mhm. Ne? Das ist schon so in die Richtung auch. Mhm. Genau, aber wir haben eine Sache haben wir noch nicht, und zwar den letzten Snack, den Baby Yoda auf dem Planeten bekommt.
Frage, das war das doch das Suppenvieh, oder? Oder was
ich
war das?
Ich dachte sogar erst, das wäre irgendwie so eine Art Attentäter, den dieser Mon Calamari da irgendwie installiert hatte oder
das
so.
Das war sein Vetter also. Ja, genau.
Moment, das war die Crown. Wobei ich es extrem geil fand, dass dieses Viech da irgendwie von der Decke hing, zu Baby Yoda runterguckt und man, Moment aus der Sicht, also halt wie bei so einem Insekt oder so, so Baby Yodas Kopf vervielfacht sieht. Das war auch wieder ein schöner Einfall, wirklich.
Ja. Genau, also aber im Endeffekt das Vieh ja noch und ja
dann
Baby Yoda darf es dann fressen.
Genau. wieder am Fressen, aber diesmal keine ganze Spezies ausgerottet.
Also ich kann nur noch mal betonen, ich fand die Folge hat ein richtig krasses Tempo, hat gute Action-Szenen, optisch natürlich wieder absolut einwandfrei und absolute Spitze. Mhm. Du hattest es im Vorgespräch schon mal gesagt gehabt, Dominik, vielleicht hätte man noch ein bisschen sich mehr Zeit lassen können an der einen oder anderen Stelle. Aber irgendwie mag ich das. Also auch wenn ich gerne längere Folgen habe, aber ich habe gerade so viele Serien, die immer so eine Stunden haben als Folge, wo das mal wirklich angenehm ist, dass man nach 35 Minuten denkt so, okay, cool, nächste Serie.
Ja, also mir ist diese kompakte Erzählweise ist mir auch lieber, gerade bei Star Wars Serien, da bin ich, ja eben, kenne ich halt von The Clone Wars, die sehr gut kompakt erzählen kann. Mhm. Und für mich wäre es jetzt tatsächlich besser gewesen, also meines Erachtens hätte man die letzte Folge auch locker in 20 Minuten Clone Wars erzählen können, die zweite. Und wenn man hier einfach die Lauflängen vertauscht hätte, also wenn man hier eine Dreiviertelstunde gehabt hätte, dann hätte man vielleicht noch mehr dieses Fischerdorf-Setting atmen lassen können. Das haben Kollegen beim Telestammtisch, schöne Grüße, da könnt ihr auch gerne mal reinhören in die Besprechungen, haben das bemängelt, dass das Ganze so ein bisschen Hopping ist immer. Ne? Wobei die Serie das immer schon so ein bisschen hat, eigentlich schon von Folge 1 an. Ich mag aber dieses Komprimierte oder Kompakte durchaus eigentlich. Und ja, ich kann nur noch mal sagen, für mich ist es die bislang beste Folge dieser Staffel. Das ist für mich eine Folge, wo mehr Handlung passiert ist als in den beiden davor. Aber es ist eben auch so ein bisschen das Extrem. Ne? Entweder hast du sehr, sehr wenig bis gar keine Handlung in sehr viel Spielzeit oder du hast fast schon zu viele Handlungen in zu wenig Spielzeit. Das ist, da muss die Serie sich da ist sie noch in so einer Findungsphase aus meiner Sicht.
Ja. Na? Wie ging es dir dabei, weißt du?
Ja, wie ich schon zu Beginn sagte, mir hat die erste Folge der zweiten Staffel mehr Spaß gemacht. Das lag halt auch, wie gesagt, daran, weil dieses ganze Mandalorianer von wegen, dass die neue oder die weniger Konservativen und die Konservativen, das hat mich dann irgendwann verloren. Und das sind zwar nur ein paar Minuten, aber wenn du halt wie gesagt, Vor- und Nachspann abziehst, ist die Folge halt gerade mal eine halbe Stunde lang. Deswegen hat mich das ein bisschen verloren. Ich fand's gut, hat wieder Spaß gemacht. Ich kann da, was das Produktionsvalue angeht, nur wieder Lob. Das ist mit einer der technisch besten Serien, die es aktuell gibt, wie ich finde. Und sie hat auch dieses Star-Wars-Flair, ganz klar. Aber wie gesagt, die erste Folge hat mich irgendwie mehr abgeholt. also die erste Folge der zweiten Staffel. Die, vielleicht lag es einfach daran, weil ich diese Figur von Timothy Olyphant ganz gern mochte und auch dieses Western-Setting, was sie da wirklich komplett nochmal richtig ausgespielt haben. Insgesamt fand ich, war die Folge gut. Gut.
Ja, mir hat sie halt, also die Folge hat auch so diese, ja, wirklich schematische Drehbuchschreibe, mit der ich einfach nicht mehr glücklich werde. Aber ich kann mich hier irgendwie besser damit arrangieren und mir hat halt die Inszenierung von Bryce Dallas Howard sehr gut gefallen. Von der würde ich tatsächlich gerne mal einen Kinofilm sehen.
Ja.
Das fände ich spannend. Ja, aber ansonsten, ja, Thomas, gerne.
Gut. Nächste Woche gehen wir auf einen Waldplaneten übrigens. Ah, Überraschung, das haben wir ja noch ganz gar nicht gesehen. Ja. Naja, mal gucken erstmal, wie es dann grafisch aussehen wird.
Was glaubt ihr? Sehen wir wirklich nächste Woche Ashoka Tano oder ist es dann wieder so, dass dann am Ende der Folge dann so eine schemenhafte Gestalt da steht, wo man sagt, das ist vielleicht Ashoka Tano?
Ja, ich glaube erst im Finale der Folge dann, ja. Mhm.
Ja, du hast so ein Luke-Episode 7 Gedächtnismoment mit ihr bestimmt. Na, sie steht dann da irgendwie an der Klippe und dann reicht er ihr Baby Yoda
auf und sie schmeißt Baby Yoda und dann Klippe. Schmeißt Baby Yoda hinter sich, genau. Oh,
nein. Das würde ich so feiern. Der meistgehasste Star Wars-Moment wird hier reproduziert.
Kopfkino. Oh, oh je. Okay. Und ich genau, also das will ich erzählt. Nicht sehen.
Nein. Nee. Ja. Ich mag die Szene. So, jetzt Themenwechsel. Und ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Wir haben jetzt, schon interessant, wir haben jetzt über diese Folge, die eine halbe Stunde geht, haben wir sehr viel länger gesprochen, als über die letzte Mal, die länger war.
Ja. Wir bringen aber natürlich auch immer nützliche Hintergrundinformationen.
Ja, hin und wieder.
Gut, dann würde ich jetzt mal einen Deckel drauf machen. Mhm. Genau, vielen Dank an euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich im Podcast sehr viel lache, ist das immer ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich werden jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer denken, so, was ist denn los mit euch? Wird ihr bekifft? Egal, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt gerne was in die Kommentare, was ihr von der Folge gehalten habt, was euch so aufgefallen ist, was ihr auch so von der Welt da gerade denkt, was so passieren könnte. Das würde uns interessieren. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss.
Ja, dann mache ich mal kurz weiter und sage noch, denkt dran, Movie Break gibt es auch zu finden bei Instagram, Twitter und Facebook. Es war mir eine große Freude, mit den beiden Dämmlachs hier wieder über Mandalorian zu reden. nächste Woche dann sind wir auf dem Waldplaneten. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss. Und Dominik hat das letzte Wort.
Und dann kann ich nur noch sagen, bewertet uns. Warum? Weil wir es verdient haben. Ausnahmsweise mal. Macht's gut. Ciao.